Neue Woche, neue Folge Major Talk. So sieht es nämlich aus. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Wir nehmen auf am 28.09. und wir haben wieder einiges zu besprechen, denn die NFL hat die dritte Woche hinter sich. Wir haben uns diese Woche wieder eine besondere Division rausgeguckt, die wir so ein bisschen euch näher vorstellen wollen, auf die einzelnen Spiele gucken wollen. Dann nebenbei haben wir natürlich die NBA am Start, die NHL am Start, was ich letzte Woche alles versprochen habe, und natürlich die MLB ist ganz, ganz kurz vor den Playoffs. Das heißt, wir haben einiges zu besprechen. Besprechen bedeutet für mich, Ferdinand von Stolzmann anzurufen. Deswegen grüß dich, Ferdi.
Moin, Bjarne.
Moin, moin. Ich habe es eben schon angedeutet, du hast mal wieder in der NFL einiges vor dir und du hast dir mal wieder eine neue Division rausgeguckt, wo wir heute so ein bisschen drüber sprechen wollen. Stell dir doch mal vor.
Genau, wir haben ja in den ersten beiden Wochen erst über die NFC West und dann die AFC West gesprochen. Deswegen dachte ich, lass uns dieses Muster beibehalten. Lass uns über die AFC North sprechen, denn das ist in meinen Augen eine sehr interessante Division mit einem ziemlich interessanten Start in die Saison. Da ist Verrücktes dabei, Skurriles, Enttäuschendes, Freudiges, alles dabei, was irgendwie geht. Deswegen haben wir da wirklich vier coole Teams dieses Jahr. Und ich muss sagen, ein Team, das mich wirklich überrascht hat, das sind die Cincinnati Bengals. Und ich dachte nicht, dass ich, als ich angefangen habe, Football zu verfolgen, diese Franchise überhaupt mal interessant finden könnte oder drüber sprechen wollen würde. Das mache ich jetzt aber diese Woche ganz besonders gerne, weil da sind zwei absolut junge Superstars im Kommen, die die Zukunft prägen können für die Stadt Cincinnati. Es sind Joe Burrow, der Quarterback, und der Wide Receiver, der Rookie Ja'Marr Chase. Die beiden kennt man ja, kongeniale Partner auf dem College für die LSU Tigers gewesen, haben die National Championship 2020 gewonnen. Und ja, nach der Preseason war es schon ein bisschen schwierig für Chase, der hat ziemlich viel Kritik abbekommen und da sieht man mal wieder, die Preseason ist die Preseason, man darf da nicht überreagieren, genauso wie in den ersten Wochen der Saison, keine Frage. Aber trotzdem, Chase hat gleich mal gezeigt, dass er ein NFL-reifer Receiver ist und da auch wirklich performen kann. Er wurde ja in der ersten Runde gepickt. Ich persönlich habe diesen Pick nicht ganz so gut gefunden, weil ich dachte, Joe Burrow nach dieser starken Verletzung, nach dem Kreuzbandriss, hol doch lieber den talentierten Tackle Penei Sewell. Haben sie nicht gemacht. Sie haben volles Risiko gegangen, oder sind volles Risiko gegangen und haben auf Big Plays gesetzt und die haben sie jetzt bekommen. Denn Chase liegt bislang bei dieser Saison nach drei Spielen bei 220 Yards und 4 Touchdowns. Jetzt am Wochenende gab es einen Sieg gegen die Steelers, da hat er gleich 2 Touchdown-Pässe gefangen und das Spiel ging 24-10 aus. Ich muss sagen, diese Connection, die gefällt mir richtig gut in den ersten Wochen. Chase wirklich in jeder Woche mit einem Big Play. Er hat in den ersten drei Spielen eigentlich immer fast richtig gute Stats aufgelegt. Zum Beispiel in Woche 1 hat er 100 Yards gefangen, 101 um genau zu sein. Dazu seinen ersten Touchdown in der Karriere. Und auch in Woche 2 gab es einen Touchdown und in Woche 3, wie schon gesagt, 2. Deswegen die 4 in der Addition unterm Strich. Und man muss sagen, das Rating von Burrow hat auch ordentlich davon profitiert. Die Kombination, die passt einfach. Letztes Jahr nur 10 Spiele gemacht aufgrund der Verletzung. Das Rating war da in den 90ern. Jetzt nach 3 Spielen 105,4, 7 Touchdowns und eben über die Hälfte von diesen 7 an Ja'Marr Chase. Da sagt schon alles, das ist ein Go-To-Guy. Das ist eine Connection, die sich da wirklich ergeben kann. Wir müssen aber auch auf die Gegner gucken, die Pittsburgh Steelers. Die haben zwar Woche 1 gegen die Buffalo Bills gewonnen, ein Team, von denen viele sagen, die sind richtig gut, die können auch die AFC gewinnen, können ins Super Bowl kommen, vielleicht sogar das ganze Ding gewinnen und haben mal eben Josh Allen, Stephon Diggs und Devin Singletary auf ganz wenig Punkte gehalten in Woche 1. Aber die Offensive war auch da nicht überragend. Die haben da in der ersten Woche 23 Punkte gemacht und dann ging es bergab. Die 23 Punkte sind eigentlich in der modernen NFL auch nicht gerade das Nonplusultra. In Woche 2 gab es nur 17 Punkte, in Woche 3 jetzt nur 10 Punkte. Tyler Boyd, Receiver bei den Cincinnati Bengals, hat sogar gesagt, man hat am Wochenende gesehen, gerade im vierten Viertel, die Steelers haben schon aufgegeben und nicht mehr an sich geglaubt. 24-10 ist dann auch recht deutlich gegen einen Divisionsrivalen, gegen den man ja zweimal spielen muss. Deswegen bin ich da auf das Rematch gespannt, wie die Antwort der Steelers aussieht. Trotzdem, Bjarne, diese Offensive der Steelers, macht ihr dir auch Bauchschmerzen in den ersten drei Wochen?
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, da machen wir einige Sachen Bauchschmerzen. Ne? Wir haben am Ende angefangen beim Laufspiel der Steelers, die bis jetzt eine riesige Baustelle ist. Dazu ja so ein bisschen eine Sorgenlosigkeit, beziehungsweise ich mache mir eigentlich Sorgen um Ben Roethlisberger. Also der sah wieder total alt aus in vielen Aktionen, hat 19 Pässe, glaube ich, auf Running Back Najee Harris versucht zu spielen. Dabei sind so viele nicht angekommen oder ja, in Completions oder kaum vorwärts wirklich, also keine Yards irgendwie damit gemacht. Und ja, am Ende spricht es natürlich, was du eben schon angesprochen hast, Bände, dass du nur 10 Punkte machst, auch davor die beiden Wochen, du hast es ja auch schon gesagt, nicht wirklich überperformt, trotz des Sieges am ersten Spieltag. Und deswegen für mich auf jeden Fall, ich glaube, am Ende haben sie fast 13 Läufe gemacht, wo sie unter 20 Yards damit geblieben sind. Das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich überhaupt gar nicht nach vorne gekommen. Und das bedeutet für mich eine Baustelle und eine Sorge um die Offense der Steelers.
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, es fehlt vielleicht so ein bisschen die Kreativität. Du sagst 19 Targets auf Najee Harris, ein Rookie, der Running Back ist. Klar, die modernen Running Backs, die sind auch Passempfänger. Najee Harris hat 14 dieser 19 Pässe gefangen. Allerdings für über 100 Yards, das muss man auch sagen. Trotzdem der Average natürlich bei 14 Catches dann nicht ganz so hoch. Und dann geht es eben nicht so schnell vorwärts, wie du schon gesagt hast. 10 Punkte, das ist zu wenig. So gewinnst du kein Spiel mehr in der NFL. Und nach eben einem 1-0 Start, die Steelers mittlerweile bei 1-2, zwei Heimspiele in Folge verloren. Das bereitet auf jeden Fall Bauchschmerzen für alle Pittsburgh Steelers Fans. Wir werden aber auf die Gesamtsituation in der Division etwas später schauen, denn jetzt kommen wir vielleicht zu dem ganz verrückten Moment dem verrücktesten Moment dieser NFL-Saison, der so gut in diese AFC North passt. Und zwar ist es das Spiel, die Detroit Lions gegen die Baltimore Ravens. Und ich glaube, alle haben schon davon gehört, da wurde NFL-Geschichte geschrieben. Nicht, weil das Spiel an sich so spektakulär war, sondern weil das Finish eben höchst dramatisch war. 19-17 haben die Ravens am Ende gewonnen, obwohl sie in der ersten Halbzeit richtig gut und dominant aufgetreten sind. 10-0, klar, offensiv nicht gerade viel, aber immerhin die Führung gehalten, 0 gespielt, die Defensive war richtig gut. Und dann wurde es aber wieder eng. Detroit wurde besser, kam besser rein und kurz vor Schluss hatten die sogar auf einmal die 17-16 Führung. Dann hat Lamar Jackson nochmal den Ball bekommen und man muss sagen, die Ravens haben es dann wieder gut gemacht. Wie schon gegen die Chiefs, haben sich zurückgekämpft. Jackson mit Big Plays. Es gab beim letzten Drive einen 4. und 19, den hat er converted und dann gab es eben das Field Goal. So kam es überhaupt erst dazu und Justin Tucker aus 66 Yards macht er das Ding rein und auch das so unfassbar wild. Bjarne, willst du uns vielleicht mitnehmen, wie du diesen Kick auf einer emotionalen Achterbahn gefahren bist?
Ja, hoch und runter, wie man es auf einer Achterbahn macht. Also 66 Yards an sich ja schon unfassbar, nicht umsonst neuer NFL-Rekord. Und es ist ja dann nicht so, dass er das Ding dann einfach so in die Maschen jagt, ne? Sondern dann prallt der Ball erstmal noch auf die Querstange rauf, springt nochmal irgendwie komplett nach oben, sodass das ganze Stadion irgendwie fragt, okay, springt er jetzt raus, springt er rein und landet am Ende im dahinterliegenden Netz. Natürlich Wahnsinn, ne? Also Justin Tucker, Wahnsinns-Shoot von ihm und ja, Gänsehaut natürlich in dem Moment. Ich habe es mir auch später nochmal reingezogen und Wahnsinn, wie sie da auch ausgerastet sind. Wirklich unglaublich, ne? Ich glaube, man kann ihn schon langsam so ein bisschen als Kicker-God, glaube ich, ein bisschen bezeichnen. Ich habe irgendeine Statistik gelesen, 49 Field Goals im vierten Viertel in Serie getroffen. Das ist Wahnsinn, davon 16, glaube ich, in der letzten Minute. Also unfassbare Fakten und dass er so ein Ding natürlich reinjagt und sich damit so zumindest vorläufig in die Geschichtsbücher reinpackt und das in der allerletzten Sekunde, wo die Uhr damit abläuft. Mit Gänsehaut, glaube ich, ganz gut beschrieben.
Es war wirklich unfassbar und es ist ja leider schade, dass manchmal der Field Goal Kick von hinten bzw. von vorne gefilmt wird, heißt aus dieser Perspektive von den Goalposts. Heißt, du siehst gar nicht wirklich die Reaktion der Fans, das haben wir erst in der Slow Motion gesehen und man sieht erst alle Detroit-Fans hoch, dann kommen auf einmal die lilanen Shirts der Ravens. Es ist unfassbar gewesen, unfassbar bitter, aber auch für die Lions, vielleicht um die Statistik von dem Goat, das muss man ganz klar sagen, auf der Kicker-Position Justin Tucker auszuführen, du hast es richtig gesagt, 16 von 16 in seiner Karriere in der letzten Minute der regulären Spielzeit und das ist natürlich einfach nur unfassbar wichtig, Money, wie die Amerikaner sagen und so gewinnst du einfach enge Spiele und die Ravens dadurch wieder bei 2-1, nachdem sie ja Woche 1 verloren haben, denn diese Saison der Ravens ist ja bisher wirklich verrückt. Also ich glaube, dieses Team muss man sich reinziehen, denn da ist immer Entertainment geboten, Woche 1, ganz verrückt, also da reden wir immer noch über Spiel des Jahres, gegen die Raiders in der Overtime verloren und das auch nicht einfach nur verloren, sondern erst den Touchdown kassiert, dann nicht kassiert, Interception in der Endzone, Ball verloren und dann doch verloren, unfassbar, Woche 2 nicht weniger dramatisch gegen die Chiefs, sich zurückgekämpft nach einem schlechten Start in die Partie, man war da alles dabei mit einem eingesprungenen 42-Yard-Touchdown-Pass, auch mit einem 4. Versuch in der letzten Minute, um das wirklich Ding auf Eis zu bringen und wir haben einen Rookie oder Fairway, der auf einmal die Big Plays macht und jetzt Woche 3 eben genauso dramatisch, 19-17, auch wenn die Minuten davor nicht gerade spektakulär waren, dieses Finish hat sich gelohnt, da guckt man gerne mal 3 Stunden ein solches Footballspiel. Wir gucken jetzt mal auf die andere Seite dieser Partie und zwar die Detroit Lions, sie haben einen unfassbar bitteren Saisonstart hinter sich, die sind bei 0-3 jetzt obwohl sie insgesamt eigentlich nie schlecht gespielt haben. Das Problem ist nur, ein Footballspiel geht eben vier Viertel und nicht nur eine Halbzeit und sie haben bisher eigentlich immer nur eine gute Halbzeit gespielt. Gegen die 49ers den Start verschlafen, in Woche oder beziehungsweise in Hälfte 2 dann richtig gut gespielt, haben sich fast noch rangekämpft. Das wäre fast ein mega Comeback geworden. In Woche 2 bei den Packers eine starke erste Halbzeit gespielt, haben 17-14 geführt nach 30 Minuten. In der zweiten Halbzeit gibt es keinen einzigen Punkt mehr. Dann verlierst du auch recht deutlich, obwohl du lange gut spielst. Und jetzt eben eine schlechte erste Halbzeit und die zweite Halbzeit reicht da nicht aus. Es muss eben ein ganzes Spiel gut sein, um ein Spiel in der NFL zu gewinnen. Bitter. Aber man sieht trotzdem, finde ich, eine Entwicklung bei den Lions in den ersten Wochen unter Dan Campbell. Da bin ich gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit dem neuen Head Coach. Wir gucken auf die Gesamtsituation in der AFC North. Das wollten wir machen, wie jetzt in den letzten Wochen bei den West Divisions. Wir bleiben halt im Norden in der AFC und wir haben gesagt, die Ravens und Bengals stehen jetzt bei 2-1, die Steelers bei 1-2 und ein Team haben wir ja noch. Da sind die Cleveland Browns und die stehen auch bei 2-1. Die haben jetzt in Woche 1 gegen die Chiefs verloren und dann gut gespielt, gegen die Texans einen Pflichtsieg eingefahren und auch dieses Wochenende gegen die Bears wirklich stark gespielt, besonders auf der defensiven Seite deutlich gewonnen. Es war ein 26-6, wenn mich nicht alles täuscht. Und man muss auch sagen, gut war, zumindest auf der Offensive, dass Odell Beckham Jr. wieder zurück war. Hat gleich mal geliefert mit 77 Yards, der beste Passempfänger der Partie bei den Browns. Und man muss sagen, die Defense war aber das, was diesen Unterschied gemacht hat. Bei den Chicago Bears hatte Justin Fields seinen ersten Karrierestart und den möchte er wahrscheinlich so schnell es geht wieder vergessen, denn da ging gar nichts. Er hatte kaum Zeit zum Werfen, da eine große Kritik in Richtung Offensive Line und auch Matt Nagy, denn anscheinend war das Team und auch Justin Fields nicht fertig oder nicht bereit für den ersten Start. Das kann natürlich ordentlich Wunden hinterlassen. Ich bin gespannt, wie es jetzt nächste Woche aussieht, wenn Justin Fields vielleicht wieder ran darf, wie er das Ganze verkraftet. Es wurden halt nur 6 Punkte erzielt, 9 Sacks hat Justin Fields einstecken müssen. Insgesamt Total Yards in der Offensive 47. 47 Yards, das sind jetzt schon weniger im gesamten Spiel, als Justin Tucker mit seinem Kick zurückgelegt hat. Nur mal so als Vergleich. Und Myles Garrett überragend gespielt, 4,5 Sacks. Das ist ein Karrierebestwert, auch ein Franchise-Record bei den Cleveland Browns, seitdem die Daten so speziell oder spezifisch erfasst werden, dass auch individuelle Sacks gewertet werden. Und man muss sagen, das war noch nicht alles, das Passspiel der Chicago Bears war absolute Katastrophe. Justin Fields hat eine Statline von 6 Würfen, beziehungsweise 6 angebrachten Würfen bei 20 Versuchen für 68 Yards. Und jetzt kann man ja stutzig werden, hä, 68 Yards, wie kommt man dann auf Total 47 Yards? Das ist zum einen, dass das Laufspiel nicht gerade gut war und bei allen Passspielzügen zusammen mit Sacks und sonst was gab es nur 1 Yard Raumgewinn für die Chicago Bears. Einen einzigen Raumgewinn für die Chicago Bears bei Passspielen. Und das ist eine ziemlich heftige Statistik, wenn du mich fragst. Das ist für mich auch das Lowlight der Woche. Bjarne, wir kommen jetzt zum Abschluss der NFL und zwar, das machen wir jetzt seit dieser Saison, das Highlight und Lowlight der Woche. Ich habe mit einem Lowlight mit Justin Fields und dieser Passoffensive der Bears angefangen. Hast du auch ein Lowlight für diese Woche?
Auf jeden Fall. Also Justin Fields hätte ich es normalerweise sonst auch gesagt, obwohl der Junge mir dann auch wirklich leid tut. Ne? Man kann allgemein so ein bisschen die jungen Quarterbacks sagen. Wir haben Zach Wilson hatte ich letzte Woche als Lowlight, auch Trevor Lawrence noch nicht wirklich gut reingekommen. Also wirklich die Jungs, die hochgerankt wurden im Draft und mit vielen Vorschusslorbeeren so ein bisschen vom College gekommen sind, kriegen ziemlich auf die Mütze in den ersten 3 Wochen. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Da ist fast schon Mac Jones, Sleepy Mac, wie man teilweise genannt wurde, fast schon am aktivsten unterwegs bei den Patriots. Für mich auch ein Quarterback, Lowlight der Woche und für mich auch eben schon angedeutet, Ben Roethlisberger, Big Ben, Quarterback der Steelers. Ich habe es eben einfach schon gesagt, er sah einfach sehr alt aus. Er ist mittlerweile, ich glaube 38, will nichts Falsches sagen, kommt zwar auf 318 Yards insgesamt, braucht dafür aber 60 Passversuche. Das ist für mich unfassbar viel und wir haben es eben schon angesprochen, kaum Raumgewinn auch bei den Steelers gehabt. Allgemeine Ideenlosigkeit. Auch eben schon angesprochen, fast nur auf Najee Harris geworfen und damit wirklich nichts erzielt. Und dazu 2 Interceptions obendrauf, gerade mal 10 Punkte in der Offense und das zweite Spiel hintereinander verloren. Für mich das Lowlight der Woche. Jetzt kann man natürlich fies sein und sagen, okay, seine Zeit läuft ab, so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Ne, wir haben auch vor 2 Wochen zum Beispiel jemanden anderen, Aaron Rodgers, der glaube ich ähnlich alt sein dürfte, auch gesagt, der ist ziemlich schlecht in die Saison gestartet. Kann man sich jetzt angucken, wie er 2 Wochen später aussieht. Ne? Jetzt mal wieder performt gegen die 49ers. Ich glaube, in 35 Sekunden ist noch ziemlich weit nach vorne geschafft und damit am Ende den Sieg für die Green Bay Packers geholt. Von daher, so weit würde ich immer nicht gehen, jemanden komplett abzuschreiben. Aber wenn man ehrlich ist, die Bewegungsabläufe von Ben sehen alt aus und damit tut er sich schwer und tut den Steelers keinen Gefallen. Und damit für mich Lowlight der Woche.
Und hast du auch ein Highlight?
Na, selbstverständlich habe ich auch ein Highlight. Ich habe sogar zwei Highlights für dich mitgebracht. Da ich mich nicht ganz entscheiden konnte und ich über beide irgendwie mal sprechen wollte, für mich hast du tatsächlich einen eben vorhin schon erwähnt und das ist Josh Allen, Quarterback der Bills, in der ersten Woche ja noch gegen die Steelers verloren und seitdem aber eigentlich so richtig aufgedreht. Und gegen Washington, gegen eigentlich eine starke Defense von Washington, unfassbare 358 Yards geworfen, 4 Touchdowns und noch einen eigenen dazu selber gelaufen. Also in einer unfassbar guten Form. Du hast die Bills schon gelobt und gesagt, ey, die könnten in der AFC wirklich mal richtig durchflitzen, wenn da alles passt bei Buffalo und von mich. Deswegen Josh Allen musste mal einfach da drauf auf diesen Radar. Wen ich allerdings nicht weniger schlecht fand und deswegen einfach mal erwähnen wollte, weil wir kaum übers Team, glaube ich, bisher gesprochen haben und auch über ihn als Person, ist Kirk Cousins, Quarterback von den Vikings, ebenfalls in seinem dritten Spiel mit dem dritten wirklich guten Auftritt und endlich auch mal sich selbst und auch die Vikings belohnt gegen die Seahawks mit einem Sieg, nachdem man in den ersten beiden Wochen noch ein bisschen unglücklich, zumindest was das Endresultat anging, agiert hat. Cousins selber auch für über 300 Yards gepasst und 3 Touchdowns und keine einzige Interception geworfen. Für mich ein komplett guter Auftritt zum dritten Mal vom Captain und deswegen beide für mich verdientermaßen Highlight der Woche.
Finde ich besonders Kirk Cousins eine gute Wahl. Hast du mich jetzt überrascht? Respekt, Bjarne. Ich habe auch einen Quarterback gewählt als Highlight der Woche und zwar bleibe ich wie du in der NFC North. Und zwar bei den Green Bay Packers, du hast ihn gerade schon angesprochen, Aaron Rodgers, für mich einfach ein absolutes Highlight. Nicht nur, weil er unfassbar gespielt hat und sein Team zum Sieg geführt hat. Du hast diesen letzten Drive angesprochen, das ist einfach Rodgers, wie er leibt und lebt. Das ist genau das, was er liebt. Perfektes Clock-Management, er sucht gar nicht erst die Auslinie, obwohl er kein Timeout mehr hat. Er weiß ganz genau und auch diese Pässe sind Millimeter über die Fingerspitzen von den Linebackern und Cornerbacks gespielt. Die sind so perfekt. Da hatten wir einen Touchdown auf Marcus Valdes-Scantling, der war perfekt geworfen. Dann im letzten Drive der erste Pass auf Devontae Adams. Wirklich, du siehst es so ein Stück über die Fingerspitzen von Fred Warner, der eigentlich weiß, was er macht. Also da brauchst du richtig dicke Cojones, um über den rüberzuwerfen in so einer Situation. Aber wieso ich ihn als Highlight der Woche ausgewählt habe, ist nicht seine spielerische Leistung, sondern seine Reaktion auf den Sieg. Es wurde wirklich viel gesprochen, was ist mit Rodgers, hat er noch Bock auf Green Bay, will er nochmal spielen, ist es The Last Dance und diese Emotion, die er gezeigt hat, schon beim Spike, als die Uhr dann auf 2 Sekunden stand, hat er sich schon gejubelt oder hat er sich schon gefreut und gejubelt, wo ich dachte, okay, nicht zu früh freuen, Mason Crosby muss ihn erstmal machen, Crosby hat ihn reingemacht und dann ist es wirklich so, dass man sieht, der Junge hängt an dieser Franchise und ich glaube nicht, dass der einfach eiskalt sagt, ich beende meine Karriere und sonst was, auch wenn es Differenzen gibt. Das hat mich sehr überzeugt und auch das ist einfach etwas, das die NFL besser macht, wenn Rodgers glücklich ist und gut spielt, weil dann ist da wieder ein Quarterback, der einfach unfassbar viel kann. Er ist der amtierende MVP, hat 3-mal diese Auszeichnung gewonnen und das hat mich dann wirklich beeindruckt. Deswegen das mein Highlight von der NFL oder in der NFL in Woche 3. Das war's mit der finanzkräftigsten Liga der Welt. Wie sieht's denn aus mit der NBA, Bjarne?
Nicht viel weniger finanzkräftig und da wollen wir uns natürlich langsam immer näher widmen dem Saisonstart, der am 19. 20. Oktober anfängt und deswegen haben wir heute so ein bisschen, ich glaube sogar eine Besonderheit in der NBA, dass wir uns zum ersten Mal fast nur Nachrichten zu einer Franchise haben und zwar zu den Golden State Warriors. Dazu wollen wir aber gleich kommen, denn vorher habe ich tatsächlich noch eine News für euch und dann gibt es alles rund um die Golden State Warriors heute für euch und zwar in der Newsrunde heute, JJ Redick hat seine Karriere beendet. Zwar nach 15 Jahren hat er jetzt mit 37 bestätigt in einem Podcast, okay Freunde, die Zeit ist vorbei. Wortwörtlich hat er gesagt, ich weiß, dass es Zeit ist zu gehen, es ist Zeit für mich jetzt Vater zu sein. Ich genieße die nächste Phase meines Lebens. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange Basketball lieben werde und so lange spielen werde. Ich habe es eben schon angesprochen, 37 Jahre, kam also im Draft 2006 an 11. Stelle in die NBA, hat er nach 15 Spielzeiten jetzt durchgehalten und so ein bisschen als einer der zumindest lange Zeit besten Dreierschützen der Liga bekannt gewesen und fassbare 41% aller Versuche von Downtown reingemacht. Dazu sich, glaube ich, mit 1950 erfolgreichen Dreiern auf Platz 15 des All-Time-Rankings vorgeschoben. Da würde ich immer sagen, da hat jemand eine wirklich gute Karriere erzielt. Es hat nie für den ganz großen Wurf, also für den Championship-Ring, gereicht. So ehrlich muss man schon sein. Hat in vielen Jahren für die Orlando Magic zum Beispiel mal in den Finals 2009 gestanden, dann aber gegen Kobe und Shaq, beziehungsweise gegen Kobe, nicht gegen Shaq, gegen Kobe, in 5 Spielen gegen die Lakers damals verloren. danach bei den Clippers lange gewesen, bei den Bucks, auch bei den Sixers. Es sollte am Ende nicht sein. Seine letzte Saison hat er bei den Mavs absolviert, wo er allerdings aufgrund von Fersenverletzungen nur noch 13 Spiele machen konnte. Und jetzt hat er für sich entschieden, alles klar, das war's. Wir ziehen den Hut vor der Karriere J.J. Redick, vor allem natürlich vor einem Dreierschützen, den ist zumindest zu der Zeit damals, wo er aktiv in die Liga kam, wo er schon zu einem der Besten gehört hat. Deswegen J.J. Redick nicht mehr aktiv in der Liga dabei. Wer aber bald hoffentlich wieder aktiv in der Liga dabei sein wird, und damit kommen wir zu den Warriors, ist einer der besten Shooting Guards der Jahre zuvor, der jetzt seit 2 Jahren nicht mehr performen konnte. Und es handelt sich natürlich um niemand anderen als um Klay Thompson. Klay Thompson, wir erinnern uns alle, 2019, 2020 Kreuzbandriss gehabt, dann wiedergekommen und im November 2020 sich einen Achillessehnenriss zugezogen, nicht weniger schmerzhaft, für 2 Saisons komplett ausgefallen, davor einer der Topstars an der Seite von Steph Curry bei den Warriors gewesen, und er macht gute Fortschritte. Er soll jetzt im Training Camp, das jetzt gestartet hat, sagen wir mal, an kontrollierten Drills teilnehmen. Das genaue Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch nicht bekannt. Man hofft allerdings, dass er vor Weihnachten wieder auf dem Parkett steht und für die Warriors spielen kann. Das gleiche sieht so ein bisschen bei James Wiseman aus. Der Junge hatte im April einen Meniskusriss, hat sich eine Operation unterzogen, und auch er soll sehr gute Fortschritte in der Reha machen und jetzt ins Training Camp so langsam individuell anfangen zu trainieren. Ich glaube, Ferdi, klar, auch James Wiseman, also beides Personalien, die die Warriors glücklich machen werden, aber besonders Klay Thompson, glaube ich, der ersehnte Best Buddy von Steph Curry, den sie so dringend brauchen, oder?
Auf jeden Fall, und ich denke, gerade die letzte Saison, wo Curry auch wieder gesund war, weil der war ja auch das Jahr zuvor verletzt gewesen, das war wirklich richtig hart für die Warriors, die erfolgsverwöhnten Warriors, muss man ja schon sagen. Die waren jetzt die letzten beiden Jahre nicht in den Playoffs, dieses Jahr im Play-In-Turnier an den Grizzlies gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere. Und man hat da gesehen, Curry hat ja überragend gespielt, war auch wieder ein MVP-Kandidat hinten raus, weil er unfassbare Zahlen aufgelegt hat. Aber auch er kann nicht alleine so eine ganze Franchise über 82, okay, das war jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen weniger, aber über so eine lange Saison tragen. Er braucht eben seinen Splash-Brother, der auch mal Dreier übernimmt und Punkte erzielt. Und die beiden zu stoppen, ist unfassbar schwierig. Du sprichst Wiseman an, der muss sich entwickeln. Das war jetzt kein überragendes Rookie-Jahr. Hat sich auch dann verletzt, also hat nicht komplett durchgespielt. Da bin ich gespannt, wie das Ganze läuft. Aber auf jeden Fall, diese Personalie Klay Thompson ist, wir haben schon so oft drüber gesprochen in der NBA über Co-Stars. Und er ist vielleicht der allerbeste Co-Star, den du haben kannst, weil viel besser wird es gar nicht. Klay Thompson wäre wahrscheinlich in 25 von 30 Teams der Superstar, um den du herumbauen willst. Der ist da der Co-Star neben Curry. Und wenn beide auf dem Parkett sind, dann bist du einfach unfassbar gut und schwer zu schlagen.
Also für alle Zuhörer, denen es vorher noch nicht klar war, ich glaube, das war eine Lanze, die mal endlich gebrochen wurde für Klay Thompson von Ferdinand von Stolzmann. Sehr schön, das auch mal so zu hören, und vollkommen zu Recht. Wie gesagt, Klay Thompson über Jahre der große Co-Star, beziehungsweise als Durant da auch noch war, natürlich zu dritt gewesen. Aber der Splash Brother, wie du ihn eben zu Recht genannt hast, der da einfach performt hat bei den Warriors und der jetzt hoffentlich bald bei seinem Comeback ist. Wie gesagt, in der ersten Partie, ich habe es eben schon angedeutet, in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober, der Auftakt der NBA-Saison, könnt ihr euch schon mal dick einmarkern im Kalender, gegen die Lakers, direkt schon ein Legendenduell, Curry gegen LeBron, also von daher anschauen, Pflicht für alle NBA-Fans, da wird er noch nicht dabei sein, aber dann hoffentlich vor Weihnachten wieder auf dem Parkett stehen, sehr, sehr wichtig für die Warriors. Was nicht wichtig für die Warriors ist und was mich und Ferdi auch so ein bisschen verwundert, ist tatsächlich, dass der Besitzer, Joe Lacob, am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, mit einer Geldstrafe von $50.000 belegt wurde. Grund dafür ist, dass er gegen die Anti-Tampering-Regeln verstoßen haben soll. Tampering, ne, sagen wir uns nochmal, haben wir schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten angesprochen, das ist ja das Verantwortliche von der NBA, nicht über Spieler von anderen Teams sich äußern dürfen oder frühen Kontakt vor dem offiziellen Zeitraum einreichen dürfen, und deswegen, das wird als Tampering ausgelegt und dann häufig auch mit Geldstrafen belegt oder mit anderen Strafen. In dem Fall allerdings, wie wir es finden, ein bisschen sehr weit ausgelegt, die Regel, denn Lacob hat sich tatsächlich einfach nur zu Trade-Gerüchten über Ben Simmons geäußert, zu dem gibt es nächste Woche ganz exklusive Nachrichten, dann erklären wir nochmal alles über Ben Simmons aus, und er hat aber eigentlich nur gesagt, jo, ist ein total talentierter Spieler, guter Junge, passt aber eigentlich gar nicht zu uns ins System bei den Warriors, also sind wir gar nicht dran interessiert. Durfte trotzdem $50.000 blechen. Na gut, wer Joe Lacob kennt und auch seinen Kontostand, der weiß, das juckt ihn nicht so unbedingt. Trotzdem, Ferdi, eher was zum drüber schmunzeln, glaube ich. Jetzt nichts, was man so richtig ernst nehmen sollte.
Was zum drüber schmunzeln und vielleicht zum Vogel zeigen, weil ich es persönlich nicht verstehe. gerade wenn man gefragt wird, dann ist man vielleicht auch höflich genug, um eine Antwort zu geben. Und der hat ja jetzt nichts, sag mal, wirklich scharf Urteilendes gesagt. Er hat einfach gesagt, er passt nicht zu den Warriors, zu unserer Kultur. Und das war es dann auch, egal ob er ein talentierter Spieler ist, wie er auch gesagt hat. Es gibt diese Regel, dass man eben nicht Spieler von anderen Teams bewerten oder ja, einschätzen, irgendwie sonst was darf. Finde ich persönlich lächerlich, weil ich glaube, jeder hat da in dem Geschäft eine Meinung zu den Spielern, weil sonst kannst du kein erfolgreiches Team aufbauen. Naja, muss dann jeder selber wissen, ob man das dann mit anderen Teams auch teilt. Wie gesagt, verstehe ich nicht ganz, wieso man dafür Geld zahlen muss, aber naja, wie gesagt, es wird ihn nicht groß stören, wobei ich muss sagen, wenn du mir jetzt für, weiß nicht was, 50 Cent abziehen willst, dann würde ich auch schon ausrasten.
Wahrscheinlich ist das auch wieder richtig, zum Thema über andere Teams, andere Spieler nicht äußern. Wahrscheinlich würde Hasan Salihamidžić in der Bundesliga dann jede Woche 50.000 Dollar zahlen, aber darüber wollen wir dann auch in einem anderen Podcast vielleicht irgendwann mal sprechen. Kommen wir zum anderen Thema, du hast es eben schon gesagt, Stichwort Vogel zeigen. Eine Sache, die Andrew Wiggins von den Warriors betrifft, und zwar kann es nämlich gut sein, dass Andrew Wiggins, wie früher ein, zwei Stürmer in der Bundesliga, die nur auswärts getroffen haben, dieses Jahr auch nur noch auswärts treffen kann, weil er bei Heimspielen sehr wahrscheinlich gar nicht dabei sein kann. So, das hat folgenden Grund. Natürlich Covid, die Verursacher oder der Verursacher. Denn in San Francisco, in der Stadt, sowie in New York, gibt es bisher die einzigen beiden Städte, wo es Regelungen gibt, dass nur Spieler an Indoor-Events teilnehmen können, die eine Impfung gegen Covid vorzeigen können. Das hat Andrew Wiggins nicht, zum Beispiel auch Kyrie Irving von den Brooklyn Nets nicht. Da kommen wir aber irgendwann später vielleicht nochmal zu. Und bei Andrew Wiggins ist es so, dass er es aus religiösen Gründen abgelehnt haben soll, sich impfen zu lassen. In New York gibt es zum Beispiel dafür noch eine Ausnahmeregelung, wo er sagt, okay, falls aus einer medizinischen oder religiösen Ausnahmebescheinigung vorliegt, dann darf der Spieler trotzdem an Indoor-Events teilnehmen, obwohl er nicht geimpft ist. Sonst muss er mindestens eine Impfdosis vorzeigen, um in diese Halle überhaupt reinzukommen. Bei Trainingsspielen ist es noch ein bisschen was anderes. Da reicht auch ein Test. Bei Wiggins ist es aber so, dass der Stadt oder die Stadt San Francisco das abgelehnt hat und gesagt hat, okay, Wiggins wird an Heimspielen der Warriors nicht bestreiten können, bis er die Impfvorschriften der Stadt vollständig erfüllt. Die Gesundheitsbehörde der Stadt erklärte am Freitag, er werde keine Ausnahmen für Personen ab 12 Jahren bei Indoor-Events geben. Die Regelung tritt, glaube ich, ab Mitte Oktober in Kraft. Das heißt, es kann am Ende wirklich gut sein, dass wenn er sich jetzt nicht mehr entschließen sollte, dazu geimpft, sich impfen zu lassen oder aber irgendwann im Staate San Francisco sich das Ganze nochmal ändert, dass er in dieser Saison nur auswärts dabei sein kann. Allgemein kann man dazu sagen, in der NBA soll es wohl so rund 90% der Spieler geben, die komplett geimpft sind. Ich glaube, die Knicks sind sogar komplett durchgeimpft. Zumindest hat das Manager Perry bestätigt vor ein paar Tagen. Allgemein dürfen nicht geimpfte Spieler an Spielen teilnehmen, auch an Trainings, an Reisen, an Spieltagen. Sie müssen sich dann halt täglich testen. Auf Auswärtsteams, ne, die jetzt nach San Francisco und New York treffen, gilt diese Regel allerdings nicht. Das heißt, wenn dort irgendwie ein nicht geimpfter Spieler ist, der darf da trotzdem spielen. Es ist aber bei den Menschen, die dort leben, wie Andrew Wiggins, die dürften dann nicht zum Einsatz kommen. Ferdi, deine Meinung dazu? Ich bin irgendwie total unentschlossen, beziehungsweise nein, eigentlich bin ich nicht unentschlossen. Eigentlich habe ich es am Anfang ja schon gesagt zum Thema Vogel zeigen. Also wir reden jetzt natürlich über 3G, über 2G, über 1G, aber dass es da nicht eine Möglichkeit gibt für so einen Spieler, der jetzt offensichtlich sagt, okay, er macht das aus anderen Gründen, dass er jetzt nicht Covid irgendwie nicht für real hält, sondern dass er sich einfach nicht impfen lassen möchte aus religiösen Gründen, dann muss es doch eine Regelung geben, damit dieser Junge seinen Beruf ausüben kann, oder nicht?
Ja, ich finde es auch interessant, weil er darf nicht in San Francisco spielen, aber Gäste schon. Verstehe ich nicht ganz, wo da der Sinn ist, weil anscheinend dürfen ja, also bekommen dann doch Leute eine Ausnahmeregelung aus der NBA, nur er eben nicht, wieso auch immer. Ich kann es mir persönlich nicht erklären. Auf jeden Fall, finde ich, muss man da eine Regel treffen, weil oder eine Lösung finden, weil eine Impfung ist nach wie vor weltweit keine Pflicht, sondern etwas Freiwilliges, was man für sich selber tun kann, um sich zu schützen. Er hat seinen Grund, wieso er es nicht macht, und das muss man auch respektieren. Ich glaube, auch die Franchise wird darauf drängen, eine Lösung zu finden, weil gerade dieser Punkt mit Ausnahme für die Gegner, aber nicht für einen selber, der macht eigentlich vorne und hinten keinen Sinn. Wie das jetzt genau gelöst werden kann, weiß ich nicht. Er muss dann eigentlich ja täglich mindestens einmal getestet werden. Ob er da selber Bock drauf hat, das muss er selber wissen, anscheinend schon. Aber es kann nicht sein, dass ein nicht infizierter Spieler da nicht mitmachen kann.
Vollkommen richtig. Ich glaube, der letzte Punkt vor allem, ne? Das nicht infiziert sein, und das lässt sich ja auch nicht nur durch Impfen irgendwie testen beziehungsweise am Ende überprüfen, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, das dann am Ende festzustellen, und dass er trotzdem seinen Beruf ausübt. Das hoffen wir einfach mal für ihn, für Andrew Wiggins, natürlich für die Golden State Warriors, die auf ihn natürlich ungern nicht zurückgreifen können bei Heimspielen. Wäre eine Wahnsinn-Story, auf jeden Fall. Bei Kyrie Irving mal schauen, wie es da weiterläuft. In Brooklyn bzw. in New York herrschen ja, wie ich es gesagt habe, nochmal spezifischere Ausgangsregeln bzw. Regeln für Indoor-Events. Wir halten da das Auge drauf für euch, spätestens wenn es losgeht. Sind wir schlauer und wissen mehr, ob Andrew Wiggins dabei ist oder nicht. Wollen damit, um diesen sozusagen Warriors-Overload heutzutage im NBA-Podcast bisschen abzuschließen, zum allerletzten Punkt kommen, und zwar, dass sie einen neuen Spieler zumindest fürs Training Camp an Land gezogen haben. Es handelt sich um Avery Bradley, der Veteran, der 30-Jährige, hat erstmal einen Vertrag dazu bekommen, so ähnlich wie Isaiah Hartenstein bei den Clippers vor 2-3 Wochen, dass er im Training Camp um einen finalen Platz im Kader für die Regular Season kämpfen kann. Isaiah Thomas, um den es auch Gerüchte gab, geht damit leer aus. Sind wir sehr gespannt, ob Bradley es am Ende in den Kader schaffen sollte, der Warriors, und damit noch so ein bisschen das letzte Zünglein an der Waage und das letzte Puzzlestück im Kader der Warriors sein kann. Damit wollen wir wirklich zum offiziellen Ende kommen in der NBA. Wir haben auch noch genug in der NHL und MLB zum Abschluss für euch. Denn in der NHL, wie ich es letzte Woche schon angedeutet habe, habe ich so ein paar Transfers für euch einmal vorbereitet, so ein bisschen Top 5 Überblick, dazu noch eine Vertragsverlängerung, um euch da vielleicht auch mal auf so einen neueren Stand zu bringen. Okay, was ist überhaupt in dieser ganzen langen Offseason bisher passiert? Wollen wir starten mit Top 5 Transfers, für mich auf der 1 gesetzt, Seth Jones, der aus Columbus nach Chicago wechselt zu den Blackhawks. Im Gegenzug wandern nämlich dafür Adam Boqvist und 3 hohe Draft-Rechte nach Columbus zu den Blue Jackets. Also ist am Ende wirklich einiges wert, den Blackhawks, den Jones in der nächsten Jahr bei sich zu haben, wenn sie 3 Draftrechte, ja, so haben wir es jetzt heute, und noch einen Spieler dafür abgeben. Wahnsinns-Blockbuster-Deal, und sehr gespannt, was Jones in Chicago in der nächsten Jahr machen wird. Die zweite Personalie, für mich besonders interessant und mit am interessantesten, Marc-Andre Fleury von den Vegas Golden Knights. Über ihn haben wir auch einiges gesprochen im letzten Jahr, weil er wirklich unfassbar gut gehalten hat und nicht umsonst amtierender Vezina Trophy-Gewinner. Das bedeutet am Ende, dass er die Eishockey-Trophäe für den besten Torwart in der National League im Jahr bekommen hat. Die wird jährlich vergeben und er hat es letztes Jahr geschafft. Grubauer zum Beispiel, der deutsche Philipp Grubauer, auch nominiert gewesen, musste sich aber gegen Fleury am Ende geschlagen geben, und Fleury wollte auch eigentlich bei den Vegas Golden Knights bleiben und sonst seine Karriere beenden. Die wollten ihn aber nicht mehr, die wollten ihn abgeben, und am Ende ist er jetzt nochmal bei den Chicago Blackhawks angeheuert. Für dich, Ferdi, komische Aktion irgendwie, ne? Den amtierenden besten Torwart der Liga abzugeben, nicht alltäglich.
Nicht alltäglich, wobei man muss sagen, auf der Torwartposition hatten die Golden Knights ein Luxusproblem. Sie hatten Robin Lehner als Backup, der auch häufig gespielt hat. Das ist auch ein richtig guter Mann zwischen den Pfosten, und zu selben Zeit hat halt Marc-Andre Fleury für sein dann doch beachtliches Alter einen recht hohen Vertrag, den du einfach loswerden wolltest. Natürlich ist das eine Personalie, die jetzt fehlen wird, weil Marc-Andre Fleury war das Aushängeschild, als es 2017 in die Wüste ging nach Las Vegas. Der war im Expansion Draft gepickt worden und war irgendwie von Anfang an dabei und hat immer mitgemacht, war in dieser unfassbaren ersten Saison auf einmal in den Stanley Cup Finals mit den Vegas Golden Knights. Ich finde es schade, weil ich persönlich fand, Fleury hat sich da nochmal so eine zweite oder einen zweiten Sommer aufgebaut, nachdem er ja in Pittsburgh aussortiert worden war aufgrund zu vieler Verletzungen. Naja, und jetzt ist es halt eben Robin Lehner, der übernehmen wird. Ich glaube, Chicago ist ein ganz großer Gewinner dieser Situation, weil den so einen Torwart wie Marc-Andre Fleury kriegst du nicht jeden Tag. Und ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Move.
Sehr interessanter Move, du sprichst es schon an. Wie gesagt, er hatte lange Zeit auch so ein bisschen auch öffentlich damit kokettiert, zu sagen, ja gut, meine Güte, wenn es die Knights dann nicht mehr werden soll, dann mache ich halt nun mal Schluss. Am Ende hat er sich dann doch dazu entschieden, die Handschuhe dann im nächsten Jahr nochmal überzustreifen und die Maske, und zu sagen, dann mache ich es halt für die Blackhawks und guck, wie weit es dort funktioniert. Kommen wir zu den letzten drei, wollen wir nochmal kurz einen Überblick. Ryan Sutter fand ich noch ziemlich überraschend, zumindest bei den Minnesota Wild, aus dem Vertrag gekauft worden und jetzt für die Dallas Stars in Texas unterwegs. Zach Hyman wird neuer Kollege von Leon Dreisaitl zum Beispiel bei den Oilers. Schneller, ziemlich kampfstarker Spieler, der sich jetzt langfristig an Edmonton gebunden hat. Hatte vorher 6 Jahre lang für die Toronto Maple Leafs gespielt, der Kanadier. Und jetzt auf jeden Fall eine Verstärkung für Dreisaitl und die Oilers. Da haben wir natürlich auf deutscher Sicht auch immer nochmal ein extra Auge drauf. Deswegen eine interessante Personalie und ganz zum Abschluss für alle, die es vielleicht auch, weil wir es vor Monaten eigentlich schon mal besprochen hatten, nicht mehr auf dem Schirm haben sollten, Philipp Grubauer mit vielleicht dem größten deutschen Transfer des Sommers wechselt von den Colorado Avalanche an die Pazifikküste nach Seattle zu den Seattle Kraken, zu dem neu gegründeten Team. Da haben wir damals schon drüber gesprochen, Ferdi, auch das ein komischer Transfer irgendwie. Grubauer wollte eigentlich auch nicht weg, wurde am Ende weggeschickt. Ja, komische Geschichte, glaube ich. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass Philipp in Seattle das bestmöglich macht. Oder was denkst du dazu?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch, glaube ich, schon vor der Folge, in der wir drüber gesprochen haben, uns selber gefragt, hä, was ist da jetzt genau die Geschichte? Weil er hatte dann doch einen recht fragwürdigen Post abgegeben auf Insta, wo er sich verabschiedet und sagte, ja, das ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und wir hatten erst anderes gelesen, was das Gegenteil, sag ich mal, beweist oder bewiesen hätte. War ein bisschen komisch, die Situation, auch das kann ich nicht verstehen, wieso Colorado einen sehr guten Torwart abgibt, denn Grubauer zählte auf jeden Fall letztes Jahr zu den Top 5 der Liga. Für Seattle, ähnlich wie Marc-André Fleury damals für die Vegas Golden Knights, vielleicht das Aushängeschild auf einer ganz wichtigen Position. Und ich denke, der Kader der Kraken ist eh ein ganz interessanter, den wir vielleicht vor dem Saisonstart nochmal genauer unter die Lupe nehmen können. Da ist ja zum Beispiel auch der Stanley Cup-Sieger Jani Gord von den Tampa Bay Lightning mit dabei. Und auf jeden Fall ein sehr interessantes Team. Ich bin gespannt auf das Projekt. Wir haben jetzt eine gerade Zahl wieder in der NHL mit 32 Teams. Deswegen wirklich sehr, sehr interessant und wie gesagt verwunderlich, weil wir immer noch nicht wissen genau, was das Problem war.
Vollkommen richtig. Verwunderlich drückt es aber ich am Ende am besten aus. Trotzdem, Philipp Grubauer, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, letztes Jahr auch für die Trophy für den besten Torwart nominiert gewesen. Zumindest dann halt von Flurry besiegt worden in diesem Rennen. Hoffen wir, dass er seine großen Qualitäten, die er immer noch hat in Seattle, dann bei den Kraken, bei einer Mannschaft, die wir nochmal etwas näher vorstellen, unter Beweis stellen kann. Kommen wir damit zum letzten Thema in der NHL. Handelt sich um eine Vertragsverlängerung von dem Trophy-Gewinner als besten Liga-Neuling im letzten Jahr, und zwar kein anderer als Kirill Kaprizov, der 24-jährige Russe, der in Minnesota spielt. Der hat sich jetzt auf eine Vertragsverlängerung 5 Jahre mit 9 Millionen US-Dollar pro Saison geeinigt, nach ziemlich langen Verhandlungen. Es zogen sich ziemlich lange hin und her. Es hieß lange, okay, er will eigentlich zum anderen NHL-Team oder er will sogar eigentlich lieber in seine Heimat Russland zurück und in der KHL spielen. Doch am Ende gab es dann doch den Durchbruch und der Außenstürmer wird zu einem der bestbezahltesten Spieler der NHL damit mit seinem neuen Vertrag. Kaprizov war ziemlich fulminant letztes Jahr gestartet in Nordamerika auf 29 Tore, 25 Vorlagen in 62 Spielen ist er gekommen und nicht, wie gesagt, zu Unrecht zum besten Liga-Neuling gewählt worden. Ferdi, ich glaube, am Ende für ihn durch einen ziemlich hoch datierten Vertrag und für Minnesota eine Win-Win-Situation.
Auf jeden Fall. Ich glaube, er kriegt 9 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas, eine recht nette Summe, die sich auf jeden Fall mal auch erstmal verdient werden muss. Aber er hat es gezeigt mit einem richtig guten Jahr. Du hast angesprochen, die Calder Trophy gewonnen, sozusagen der Rookie of the Year. Und wie gesagt, die Zahlen waren richtig gut. In einer kürzeren Saison hat er fast diesen 1 Punkt pro Spielschnitt hinbekommen. Das ist richtig gut für einen Neuling in der Liga. Und ich bin ganz gespannt auf diese Minnesota Wild, die ja letztes Jahr eigentlich schon ganz gut gespielt hatten. Und Kaprizov war da auf jeden Fall ein Faktor, aber auch Larsen Egg, glaube ich, oder nee, Anderson Egg von den Wild war auch sehr gut dabei. Deswegen bin ich gespannt, wie die beiden jetzt wieder funktionieren im nächsten Jahr. Und auf jeden Fall die Wild jetzt mit einer recht guten Zukunft, denn die Jungs sind mit Verträgen ausgestattet.
So sieht es nämlich aus. Die Jungs sind mit Verträgen ausgestattet. Das soll es aus der NHL erstmal gewesen sein. Wie ihr merkt, einiges in der Offseason dort los. Mal so ein kleiner Überblick heute für euch gewesen. Und bald geht es dann natürlich auch irgendwann wieder los. Dann beschäftigen wir uns wieder mehr mit der NHL. Wo es aber richtig, richtig heiß ist, ist die MLB. Da sprechen wir jetzt seit 2-3 Wochen drüber, über die aktuellen Playoff-Plätze. Und jetzt sind wir wirklich kurz vorm Abschluss, kurz vor den Playoffs. Und deswegen darfst du, Ferdi, uns die aktuelle Tabelle mal wirklich unter die Nase schmieren.
Wir sind wirklich so nah dran. Heute in einer Woche gehen die Playoffs los mit dem Wildcard-Spiel in der American League. Wir machen es wie die letzten Wochen, gehen einfach mal Division für Division durch, gucken, wer ist gerade drin, wer ist draußen. Und es sind schon wieder einige Tickets vergeben worden in der letzten Woche. Wie gesagt, Sonntag ist Schluss mit der Regular Season, heißt so viel ist nicht mehr zu gehen. Aber diese letzten 4-5 Tage, die wir jetzt noch vor uns haben, die sind so unfassbar spannend, da ist so unfassbar viel drin und besonders in der American League East ist noch alles möglich. Die Tampa Bay Rays sind vorne mit 97 Siegen gerade, die sind sicher Divisionssieger. Aber dahinter ist es halt unfassbar eng. Die New York Yankees haben 89 Siege, die Boston Red Sox 88 Siege und die Toronto Blue Jays 87 Siege. Heißt wirklich innerhalb von 3 Plätzen 2 Spiele Unterschied. Da ist alles möglich, zumal da jetzt auch noch ganz interessante Duelle und Serien anstehen. Die Yankees haben jetzt einen Big Point gelandet und die Serie am Wochenende gegen die Red Sox 3-0 gewonnen. Das war unfassbar wichtig. Der Trend bei den Yankees auf einmal wieder aufsteigend. 7-3 auf den letzten 10. 6 Siege in Folge, genau zur richtigen Zeit. Bei Boston wiederum 3 Siege bzw. 3 Niederlagen in Serie, aber auch 7-3 auf den letzten 10. Auch das geht noch vollkommen in Ordnung. Und ein Team, was so ein bisschen schwächelt, das sind die Toronto Blue Jays 5-5. Aber wie gesagt, noch voll dran. Diese 3 Teams werden wahrscheinlich auch den Wildcard-Platz bzw. die Plätze unter sich ausmachen. Ein Team, was da noch mitmischen könnte, wären die Seattle Mariners. Da gucken wir jetzt drauf, weil die American League Central, die können wir überspringen. Die Chicago White Sox sind Divisionssieger. Und auch dahinter kommt kein Team mehr, das noch in die Playoffs rutschen könnte. Die sind alle bereits ausgeschieden. Deswegen springen wir in den Westen in der American League. Da haben wir die Houston Astros auf Platz 1 mit 91 Siegen. 4 Niederlagen am Stück. Heißt, die sind noch lange nicht durch. Die müssen sich den Divisionssieg noch verdienen. Da ist noch gar nichts amtlich. Dahinter kommen dann die Seattle Mariners mit 4,5 Spielen zurück. Und das könnten sie heißt noch rein theoretisch aufholen. Aber wie gesagt, für die Mariners würde es eher um den Wildcard-Platz gehen. Auf Platz 3 haben wir noch Oakland. Die sind jetzt seit heute Nacht ausgeschieden, weil sie gegen die Mariners verloren haben. Ein ganz wichtiges Spiel, eine ganz wichtige Serie. Und deswegen Seattle noch mit Restchancen. Wir bleiben in der American League und gucken einfach mal auf die Wildcard-Position. Momentan haben wir sozusagen eigentlich das Traum-Matchup. Wir haben New York Yankees gegen Boston Red Sox. Es ist wirklich diese Rivalität, die diese Sportart bestimmt in den USA. Dahinter habe ich angesprochen, die Toronto Blue Jays, ein Spiel dahinter und auch nur 1,5 Spiele zurück sind eben die Seattle Mariners. Das heißt, diese 4 Teams können alle noch rein und rausrutschen, die werden es unter sich ausmachen. Oakland, wie gesagt, schreibe ich ab, die sind nicht mehr möglich, beziehungsweise können nicht mehr in die Playoffs rutschen. Deswegen gehen wir in die National League, da ist auch schon einiges amtlich, beziehungsweise etwas weniger. Wir haben mit Milwaukee, beziehungsweise mit den Milwaukee Brewers, den einzigen Divisionssieger, der in der letzten Woche schon feststeht. Die haben die Central Division locker gewonnen, obwohl die Cardinals, da gehe ich gleich noch etwas genauer drauf ein, richtig Druck machen von hinten, haben sie sich sichern können. Wir gehen in den Osten. Da führt Atlanta mit 2,5 Spielen vor den Philadelphia Phillies. Beide Mannschaften geben hinten raus nochmal richtig Gas, sind 7-3 auf den letzten 10 Spielen. Philly jetzt einmal wieder verloren, Atlanta genau im richtigen Moment mit einer kleinen Siegesserie von 3 Spielen. Wie gesagt, die werden jetzt im nächsten oder in den nächsten Tagen eine Serie gegeneinander spielen, wo sich diese Division entscheiden wird. Heißt, da geht es eigentlich schon los mit den Playoffs für beide Mannschaften. Denn entweder heißt es, du gewinnst die Division oder es war es eigentlich mit der Saison, weil die Wildcard-Plätze in der National League, die sind amtlich. Da bin ich mir ganz sicher. Und um das komplett zu machen in den Divisionen, da haben wir noch den Westen natürlich, wo wir schon häufig drüber gesprochen haben, dieses Jahr mit den San Francisco Giants und den Los Angeles Dodgers. Nach wie vor führen die Giants ganz knapp mit 2 Spielen vor den Dodgers, 102 Siege. Die Dodgers 100 Siege, man kann sich nicht vorstellen, dass über 200 Siege in einer Division vergeben werden. Unfassbar. Und am Ende muss man sagen, wie kann es sein, dass ein Team mit über 100 Siegen tatsächlich in die Wildcard rutscht und mit einem Spiel rausfliegen könnte. Wir gehen nochmal genauer auf die Wildcard ein. Da haben wir nämlich die Dodgers, die sind da schon sicher drin. Da geht es nur noch darum, kommen sie sofort in die nächste Runde oder müssen sie in diese Strafrunde, die sich Wildcard nennt, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, wenn man ehrlich ist. Zweiter, und das ist eigentlich sicher, sind die St. Louis Cardinals für mich. Die haben jetzt 16 Siege am Stück. Und das ist ein Franchise-Rekord für die Cardinals und die gibt es nicht erst seit gestern. Das ist eine unfassbar uralte Franchise in den USA. Eines der ältesten Franchises im Baseball in den USA. Unfassbar. Ein Rekord für die Ewigkeit wahrscheinlich. Sie werden ihn wollen oder versuchen zumindest auszubauen. Sie haben für mich die Wildcard sicher. Sie sind 5,5 Spiele vor den Cincinnati Reds mit 6 zu spielenden Partien. Da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Deswegen glaube ich, St. Louis sicher in der Wildcard, auch wenn es noch nicht amtlich ist, aber das können wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann abhaken und offiziell machen. Es ist wirklich eng. Wir haben mittlerweile schon die ersten Vorhersagen für diese Playoff-Bracket-Situation. Am engsten ist es halt in der American League. Trotzdem die Frage erstmal in Richtung NL. Bjarne, ist es ein Vorteil für die Dodgers, eine konstante, richtig gute Saison zu spielen? Oder wenn es jetzt tatsächlich dieses Duell mit den Cardinals gibt, dass die dann mit so einem Lauf reinkommen. Und dann ist es wirklich nur ein Spiel, 9 Innings, 3 Stunden. Da kann alles passieren, gerade auf diesem Niveau, oder?
Natürlich kann da alles passieren, hundertprozentig. Und du hast die Cardinals gerade schon angesprochen, also 16 Siege am Stück. Da wächst die Brust. Also da brauchst du eigentlich gar kein Trikot mehr, weil du so ein Selbstbewusstsein hast und einfach nur raus möchtest. Die Dodgers aber auch genau das Gleiche. Du hast jetzt 100 Siege, lieferst dir mit den Giants wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Ist ja noch nicht komplett zu Ende, aber so ehrlich muss man schon sein, die Giants sind ja wirklich so konstant, so hätte ich sie niemals eingestuft, dass sie immer noch weiter von den Dodgers bleiben. Es wird ein unfassbar enges Duell, glaube ich, zwischen den Dodgers und Cardinals. Natürlich, ich als so kleiner Dodgers-Fan sage natürlich, okay, sie werden sich trotzdem dort in so einem Duell um die Wildcard-Plätze gegen die Cardinals durchsetzen. Aber es kann alles passieren. In so einem Duell, wie gesagt, zwei Mannschaften, die sehr gut drauf sind, die beide wirklich eine richtig gute Saison gespielt haben und es nur aus wirklich knappen Gründen am Ende nicht direkt in die Playoffs schaffen. Da wird es heiß hergehen und deswegen ein richtig spannendes Duell in der National League.
Fun Fact, du hattest ja vor der Saison gesagt, die Dodgers werden Sieger sein. Ich habe gesagt, die Yankees holen sich mal wieder nach langer Zeit den Titel. Momentan sind beide Vierter in ihrer Liga, heißt, müssen in die Wildcard-Runde. Witzig ist nur, dass die Dodgers halt das zweitbeste Team der gesamten Major League Baseball sind. Das ist unfassbar. Diese National League West ist unfassbar gut dieses Jahr. Eine Frage noch zu diesem Playoff-System habe ich. Da werden wir nächste Woche auf jeden Fall drüber sprechen. Ist es ein Vorteil, glaubst du, wenn du die Wildcard gewinnst und dann mit diesem Gefühl in den Playoffs angekommen zu sein, gegen den ersten ran musst, der noch kalt sein könnte?
Schwierig. Also eigentlich ist es ja, glaube ich mal, ursprünglich so gemacht worden, dass man den Ersten eigentlich belohnen möchte. Sagen, okay, du hast ein bisschen länger Pause, darfst dann in Anführungszeichen gegen den Schwächsten spielen, der erst noch sogar vorher in der Wildcard sich prüfen musste. Ich sehe das immer anders und das habe ich ja schon mal auch in anderen Sportarten gesagt. Ich bin der Meinung, es ist immer von Vorteil, wenn du immer konzentriert bleiben musst, wenn du immer im Fokus bleiben musst, wenn du deinen Spielrhythmus hast und wenn du nicht mal plötzlich in so einer Saison eine Woche Pause hast oder gefühlte paar Tage Pause hast, um dann wieder ran zu müssen, dann gegen ein Team wie die Dodgers zum Beispiel, die keine klassische Wildcard-Mannschaft wären, sondern halt mit 100 Siegen halt, weil sie einfach Zweiter geworden sind in der Division da rein müssen, dann noch eingespielt und mit Selbstbewusstsein eine richtig gute Truppe. Ich sag's so, wie es ist. Ich sehe es eigentlich eher als Vorteil für die Wildcard-Mannschaft. Zumindest kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass es in die Richtung gehen würde.
In einer Woche sind wir fast schlau, muss man sagen. Dann steht zumindest das ganze Playoff-Bracket mit den 10 Mannschaften, die es reingeschafft haben. Ich persönlich hoffe, es bleibt genauso, wie es ist, weil wir haben dann zwei Wildcard-Partien, die unfassbar Hammer sind, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben die Yankees gegen die Red Sox, ich habe es angesprochen. Das ist die Rivalität, da gibt es überhaupt keine Fanfreundschaften. Und auch in der National League mit den Dodgers und Cardinals haben wir wirklich zwei historische Franchises, die da aufeinandertreffen, die auch wenig füreinander übrig haben. Genauso in der Fanszene. Deswegen, das wären zwei Partien, die sind einfach unfassbar Hammer, mega geil, weil Baseball ist ein Seriensport und auf einmal hast du nur dieses eine Spiel, wo es drauf ankommt zu liefern, wo du gar nicht weißt, was passiert. Und da ist dann so viel drin, auch eben von der historischen Seite, Red Sox, Yankees, Dodgers, Cardinals. Unfassbar, ich freue mich drauf. Da werde ich auf jeden Fall mal live reinschauen und nachts mir den Wecker stellen. Und Bjarne, das war's für diese Woche. Wir haben wieder alle 4 Ligen fleißig abgehamstert. Ich war wieder, glaube ich, sehr fix. Oder wir waren wieder sehr fix.
Was die Zeit angeht. Ein bisschen länger als sonst. Aber dafür ist auch einfach viel passiert. So ehrlich muss man sein.
Die Ligen lassen uns irgendwie keinen Raum oder keinen Platz zum Atmen. Das soll auch bitte weiterhin so bleiben. Dann wird uns nicht langweilig. Auf jeden Fall bitte mehr davon. Nächste Woche geht es dann wie gewohnt weiter mit den Updates zur NFL. Da wird ja wieder fleißig gespielt. Genauso in der MLB. Da haben wir ja dann das finale Playoff-Bracket. Und dann auch nochmal mit einer genauen Prediction von uns beiden, wer wie weit kommt. Ich denke, das ist wieder ein ganz nettes Ding, wo wir um eine Currywurst nach der Uni spielen können. Und Bjarne, was wartet denn in den Hallensportarten auf uns?
NBA, wie gesagt, Ben Simmons eskaliert immer mehr, sieht nicht danach aus, dass er bei den Sixers nochmal irgendwie spielen wird, obwohl Doc Rivers um ihn kämpft. Deshalb das alles nächste Woche dazu und dazu natürlich die ersten Daten und Fakten. Ich habe es eben schon angesprochen, es geht bald wieder los und wir wollen natürlich auf die ersten Termine, auf die ersten Spiele schauen, was da so für Klassiker in der NBA lauern. In der NHL eigentlich genau das Ähnliche, es geht auch da bald wieder los, von daher der Fokus drauf und damit machen wir, glaube ich, heute die Tür hier zu und sagen, bis nächste Woche, bleibt uns treu und macht's gut.
Ciao.